Hallo zusammen da draußen hier drin und alle, die noch zwischen Tür und Angel stehen. Und willkommen zur ersten Folge der Thüringen Revue. Ich bin Julia.
Ich bin Hilex.
Ich bin vor nicht ganz so langer Zeit nach Thüringen gezogen.
Und ich war schon immer hier.
Wir sind beide politisch interessiert und aktiv.
Und wir schauen uns regelmäßig die Plenarsitzungen des Landtags Thüringens an, damit ihr das nicht müsst, und fassen für euch so ein bisschen zusammen, was da so eigentlich passiert.
Und damit würde ich mal sagen, Vorhang auf für die Thüringen-Revue.
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 22. Sitzung des Thüringer Landtags, die ich hiermit eröffne.
Aber bevor wir jetzt politisch einsteigen, erstmal drei Sitze zu uns. Fangst du an?
Mein Name ist also Hilex, ich bin 36 Jahre alt, gelernter Handwerker, Ex-Soldat und arbeite momentan in der Optik. Für den Podcast bin ich mit dabei, weil ich die Idee interessant fand, mir neue Fähigkeiten anzueignen und mich somit ein bisschen tiefer in die Politik in Thüringen einzulesen, einzugraben, und bin deswegen auf Anfrage von Julia mit dabei.
Und darüber freue ich mich auch sehr. Ich bin Julia, ich bin 35, ich mache momentan hauptsächlich was mit Computern. Davor habe ich was nicht mit Computern gemacht. Aufgewachsen bin ich eigentlich in Nordrhein-Westfalen und durch Zufall bin ich dann vor 3 Jahren in Thüringen gelandet und habe zum Beispiel den wunderbaren Hilex kennengelernt. Ich berichte seit neuestem in der Landtagsrevue aus Thüringen, dem Spin-off zur Parlamentsrevue. An dieser Stelle ein kleiner Werbeblock. Hört euch gerne beides an, es ist fantastisch. Besonders die Parlamentsrevue nimmt auch vermutlich momentan, vielleicht gestern auf, hat also auch eine neue Folge. Und ich habe in diesem Podcast festgestellt, naja, mit so Landtagspolitik, da kann man auch einen gesamten eigenen Podcast mitfüllen. Und gesagt, getan, da sind wir hier. Und damit steigen wir direkt ein. Wir beginnen mit den Gesetzen, die in zweiter Lesung waren, also die tatsächlich abgestimmt wurden in dieser Woche, in dieser Plenarwoche. Da wurden 2 Gesetze beschlossen. Wir fangen an mit dem Thüringer Gesetz zum Abkommen, zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik. Hilex, was zur Hölle war das?
Ja, dieses Gesetz ist zum ersten Mal im Dezember 93 beschlossen worden. Die letzte Änderung erfolgte im 2015. Durch den Erlass im Marktüberwachungsgesetz und in der Neufassung im Produktionssicherheitsgesetz erfolgte eine Neuordnung des Rechts in diesem Bereich. Zuständig für das vereinbarte Abkommen zur Änderung des Abkommens für die zentrale Stelle der Länder für Sicherheitstechnik in Thüringen wurde im Dezember 2024 die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Die hat dieses Abkommen unterzeichnet. Die Zustimmung für dieses Abkommen erfolgt durch den Landtag nach Artikel 77 Absatz 2 im Staatsvertrag. Und es ist einfach bloß ein Verwaltungsgesetz, es ist ein reines Verwaltungsgesetz. Der Hintergrund sind einfach Änderungen, Anpassungen des Wordings und an moderne Sicherheitsabläufe und Konzepte, so dass zum Beispiel Wörter, die vor 30 Jahren nicht existent waren, Safety Gate, ist heute beispielsweise in aller Munde, gab es damals nicht, dass die der Leserart aktuell bleiben und verständlich sind. Dahingehend wird jetzt die Behörde das regeln, dass das Wording in den im Papierkrieg angepasst wird und an den entsprechenden Schaltstellen zur eingefügt wird. Ja, es hat null Auswirkungen auf den Alltag der Bürger. Es ist, wie gesagt, ein reines Verwaltungsgesetz, das durch die Behörden umgesetzt wird.
Ich finde übrigens total faszinierend, dass das von der Ministerin, also gerade für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie kommt. Also ich sage jetzt mal, wäre zumindest nicht das Erste, was mir einfällt beim Thema Sicherheitstechnik. Aber ja, vermutlich über den Arbeitsbereich, oder? Was denkst du?
Über den Arbeitsbereich und die Gesundheit. Da geht es um Gefahrgut, Tanks. Da geht es um Änderungen für Sprengstoff-Sachen. Hört sich alles hochdramatisch an. ist es nicht. Es muss gemacht werden, es muss angepasst werden. Da geht es auch nicht darum, dass irgendwelche Grenzwerte verschoben werden oder so, dass man jetzt irgendwas zu Hause haben darf oder nicht haben darf, sondern es geht einfach nur um die Umsetzung zwischen Land und entsprechenden relevanten Firmen. Und von daher.
Alles klar, also juristischer Frühlingsputz, so gesehen. Dann gehen wir mal zum zweiten beschlossenen Gesetz über, das, dazu muss man leider sagen, ungefähr genauso viel Bedeutung hat. Das ist nämlich das 6. Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes über Spielbank und Online-Casinos. Dazu muss man sagen, was ist zum Teufel eine Spielbank? Eine Spielbank ist so ein Casino, wie es in Las Vegas steht oder wie man die immer in James-Bond-Filmen sieht. Das darf man in Deutschland nicht verwechseln mit so Spielotheken oder Spielhallen. Also das sind die, wo man Geld in Automaten wirft. Und in Casinos muss man sich so ein bisschen mehr in Schale schmeißen. Und da gibt es dann tatsächlich auch die Leute, die Karten austeilen und so weiter. Also deswegen ein bisschen das Höhere. Und es ist jetzt so, dass der Betrieb einer Spielbank führt zu einer bestimmten Art von Abgabe, einer Spielbankabgabe. Und diese Abgabe bedeutet, dass oder begründet gleichzeitig, dass diese Spielbanken von bestimmten anderen Steuern befreit sind. Und zwar der Körperschafts- oder Einkommensteuer, dem Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und auch der lokalen Vergnügungssteuer. Das heißt aber auch, diese besondere Steuerregelung kann dazu führen, theoretisch zumindest, dass unter Umständen eine Spielbank dadurch eigentlich weniger Steuern zahlt, als wenn sie halt all diese anderen Steuern zahlen würde. Und das ist das Problem nämlich auch hier. Diese Steuerregelung ist rechtswidrig in der EU, sagt die EU. Das sind nämlich dann sogenannte staatliche Beihilferegelungen. Denn diese Spielbanken sollen ja nicht steuerlich besser gesetzt werden. Es ist ein hypothetischer Fall, aber man weiß ja nie. Und deswegen muss Deutschland insgesamt als Bundesrepublik diese Sonderstellung beenden oder sie müssen halt einfach sicherstellen, dass dieser hypothetische Fall nicht eintritt. Also, dass diese Vorschriften nicht diesen möglichen Vorteil mehr bieten können. Und das muss spätestens 2025 geschehen. Also, machen wir es gerade noch auf den letzten Metern. Jetzt ist das Ding, also, sie haben sich jetzt an Hamburg orientiert, an den schon existierenden Hamburger Richtlinien, die 2023 erlassen wurden. Die sagt nämlich schlicht und ergreifend, fügt sie hinzu, wenn es eine Differenz in dieser Besteuerung gibt, dann muss die auch gezahlt werden. Ich würde sagen, ist eigentlich super. Das ist schön praktisch. Ne? Das ist effizient. Man muss dazu allerdings auch wissen, es gibt in Thüringen gar keine öffentlich zugelassene Spielbank mehr. Seit 2014. Sprich, die Auswirkungen dieses Gesetzes sind seit 11 Jahren null und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind sie auch weiterhin null. Das macht es allerdings, finde ich, noch besser, dass es keine großartige Änderung gibt, kein großes Gesetz geschrieben wurde, sondern man im Grunde genommen diese kleine Änderung einfach nur reingeschrieben hat. Denn wo sollte man viel Aufwand betreiben, wenn es eigentlich um gar nichts geht? Das waren die zwei Gesetze. Weiter geht's dann mit Anträgen. Denn tatsächlich haben wir es geschafft. Es gab 6 Anträge, die beschlossen wurden. Es gab noch einige mehr, die gestellt wurden. Es gab ein paar wurden überwiesen, ein paar wurden abgelehnt. Wir kümmern uns ja nur um die beschlossenen Dinge. Und da haben wir einige für euch im Angebot. Wir fangen mal an mit einem Verkehrsantrag und eigentlich einen ganz spannenden. Und zwar, der Grundantrag war ein anderer, beschlossen wurde ein Alternativantrag. Und da geht es um bezahlbare Mobilität in Thüringen sichern, Deutschlandticket verstetigen und Infrastruktur ausbauen. Ich habe ja keine Ahnung von Verkehrspolitik, deswegen hoffe ich, dass Heilex da mehr durchgeblickt hat als ich.
Dies ist ein Alternativantrag von den Parteien CDU, BSW und SPD und bezieht sich auf den Antrag der Linkspartei. Die Regierungsparteien setzen sich mit diesem Alternativantrag dafür ein, das Deutschlandticket beizubehalten, anstatt ein Modell zu konzipieren, das nur ein Landesticket vorsieht, wie es in dem Antrag der Linkspartei vorgeschlagen wurde. Bestehende kommunale Modelle für vergünstigte Jugendtickets sollen unterstützt und ausgewertet werden, aber allgemein soll das Deutschlandticket bevorzugt werden und ich glaube, wir bevorzugen das Deutschlandticket auch.
Aber sowas von. Ich finde es auch tatsächlich, also ich finde gerade diesen letzten Punkt total wichtig, denn ich weiß, dass es ein paar Kommunen gibt, also es ist ja so, dass Schülerbeförderung von den Kommunen finanziell übernommen wird, zumindest bis zur 10. Klasse. Wenn die Kinder eine bestimmte Entfernung von der Schule wohnen. Und das ist in manchen Kommunen, das wird in Deutschland weit auch immer mehr, sagen dann halt, das macht sich vom Finanzrahmen eigentlich nichts. Wir geben einfach das Deutschlandticket raus, weil so viel teurer als das eigene oder dieses eine Ticket dann vielleicht sogar über zwei Verkehrsverbünde hinweg zwischen dem Zuhause des Kindes und der Schule, das macht sich einfach finanziell nichts. Und von daher finde ich das erst recht so wichtig, dass man sich das nochmal genau anguckt und dass zum Beispiel die Kommunen hier unterstützt werden, dass vielleicht auch die Kommunen, die das bisher noch nicht wollten oder sich noch nicht angeguckt haben, dass die sich vielleicht das auch nochmal überlegen. Denn gerade für junge Menschen in Thüringen ist das ja eine totale Freiheit. Und das ist der Wahnsinn eigentlich, wie weit die sich damit bewegen können. Ja, man fährt jetzt nicht am laufenden Band ständig durch die gesamte Deutsche Republik, aber mal über zwei Verkehrsverbünde hinweg zu gucken, ist bei der Kleinteiligkeit von so Verkehrsverbünden, finde ich zumindest eine echt gute Sache und eine gute Idee. Also von daher, ja. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass es dann wieder ein kleines Bausteinchen mehr ist, dass im Bundesrat dafür stimmt, dass wir das Deutschlandticket behalten. Das Ding ist super. Alles klar. Dann gehen wir weiter zum nächsten Antrag. Und zwar ist das der Antrag, psychische und psychosomatische Erkrankungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen effektiv bekämpfen. Der ist auch von der CDU, SPD und dem BSW. Und das ist im Antragstext, ehrlich gesagt, ein ziemlich langer Antrag. Es gibt zwei Teile mit jeweils 12 Punkten. Und natürlich noch ein paar Seiten, naja, Begründung. Die Begründung selber dreht sich in erster Linie um die Pandemie, weist zwar auch darauf hin, dass die Situation zur psychischen Versorgung von Kindern und jungen Erwachsenen seit der Pandemie auch ehrlich gesagt nicht besser geworden ist. Was ich ein bisschen überraschend fand und ein bisschen schade fand, ist, dass sie überhaupt kein Wort darüber verliert, dass, vor der Pandemie war es auch schon scheiße. Aber erstmal wollen wir ja einen Antrag haben. Worum geht es in diesem Antrag? Diesem Antrag ist wichtig, oder den Antragstellenden ist wichtig, dass das Netzwerk Frühe Hilfen unterstützt wird. Sie sprechen über die Bedeutung von Familien, Präventionsmaßnahmen, der Bedeutung von Vereinen und ehrenamtlichen Strukturen für Kinder und Jugendliche, insbesondere auch im ländlichen Raum, Gesundheitsförderung in Bildungseinrichtungen, der Schulsozialarbeit, psychologische Beratung und Psychoedukation. Und die Versorgung bei psychischen Beschwerden und natürlich auch die Bedeutung des Kinder- und Jugendschutzdienstes. Was ich ganz spannend hier übrigens finde, ist, bei Familien sprechen sie von Familien in all ihrer Vielfältigkeit. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das begreift noch mehr diese Idee der Familie als eine Verantwortungsgemeinschaft und nicht nur als dieser ganz, ganz innere Kern. Sprich, sie sehen auch Großeltern, Stiefeltern, sie sehen Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien. Und sie sehen zum Beispiel hier damit dann auch, Vielfältigkeit bedeutet zum Beispiel auch, sie sehen Alleinerziehende als Familie. Und meistens ist es ja so, dass Alleinerziehende immer so ein bisschen als eine Familie, der was fehlt, dargestellt wird oder begriffen wird. Und eine Familie in all der Vielfalt bedeutet auch das. Auch Alleinerziehende sind natürlich sehr, sehr wichtig für das psychische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen darin. Und da ist nichts, was ein Mangel ist. Der zweite Teil dieses Antrags sind dann die Forderungen. Und zwar soll zum Beispiel eine Analyse der Versorgungslage der psychotherapeutischen Angebote für Thüringen stattfinden. Besonders beachtet soll die Art und Verfügbarkeit von Diagnostik sein, die Wartezeiten und auch die Erreichbarkeit von ambulanter Versorgung. Das Letzte ist auch ziemlich wichtig, denn ganz, ganz oft ist halt einfach in greifbarer Nähe sind bestimmte Sachen nicht. Und das ist natürlich immer die Frage, wie soll man diagnostiziert werden, wie soll man gut Hilfe kriegen, wenn man 2 Stunden zu irgendwas unterwegs ist? Und insbesondere halt in einem Alter vielleicht, in dem man das auch nicht alleine bewältigen kann. Da sind dann schon wieder die Eltern gefragt, das zu begleiten. Das hat ganz, ganz viel im Rattenschwanz. Mehr wollen wir dann aber auch. Und zwar sollen Angebote in der Prävention, Diagnostik und Therapien besser vernetzt werden. Und zwar idealerweise ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Dann gibt es, die Sachen, die immer bei sowas drinstehen. Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Strukturen des Gesundheitswesens, mehr Forschung, Sensibilisierung, mehr Online-Informationsangebote für junge Menschen, Verbesserung in der psychotherapeutischen Ausbildung und die Stärkung von Selbsthilfeverbänden. Das ist auch alles total wichtig. Ich finde allerdings auch, sowas steht in solchen Anträgen halt auch immer halt drin. Hätte ich auch nicht schlecht gefunden, wenn es vielleicht konkreter wäre. Aber jammern auf hohem Niveau. Und übrigens im ersten Quartal 26, hier wird's dann mal konkret, da soll es ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse genannt werden von all diesen Punkten, also was bisher geschehen ist in dieser Arbeit. Mir ist bei diesen Forderungen aber auch noch was aufgefallen. Und zwar bei Punkt 10 gibt es so einen Halbsatz. Im Rahmen der Prävention von Neurodiversitäten soll die Selbsthilfeverbände gestärkt werden. Neurodiversität, für alle, die es nicht wissen, das umfasst so bestimmte Störungsbilder wie ADHS und Autismus. Und korrigiert mich da gerne im Feedback, aber nach meinem letzten Kenntnisstand als selber Neurodiverse ist das angeboren und eigentlich nur sehr selten durch äußere Faktoren verursacht. Ich weiß also nicht, was Sie hier meinen, wenn Sie von Prävention sprechen. Naja, also außer wenn man keine Kinder kriegt, denn dann kann man es nicht vererben. Das ist auch eine Form von Prävention, aber ich weiß ja nicht. Besser wird's vielleicht aber im nächsten Antrag. Man wird sehen. Und zwar ist das der Antrag zu Thüringens Tourismusstrategie.
Genau, der Antrag Thüringens Tourismusstrategie neu ausrichten Tourismus und Landesmarketing aus einem Guss. Auch dieser Antrag ist wieder auf die Fraktionen der CDU, BSW und SPD zurückzuführen, in dem festgestellt wird, dass die Zahlen von Übernachtungen in Thüringen noch nicht wieder den Stand von vor Corona aus 2019 erreicht haben. Aber wir sind schon besser als die vergangenen paar Jahre. Wir sind wieder über 10 Millionen Übernachtungen. Weiterhin stellt der Landtag fest, dass es keine generische Strategie, sondern eine fokussierte, Thüringen-spezifische Vermarktung braucht. Die Tourismusstrategie und das neue Landesmarketing sollten so aufeinander abgestimmt sein, dass Tourismus kein Fremdkörper der Marketingstrategie ist, sondern integraler Bestandteil. Ja, wie locken wir Leute von außerhalb nach Thüringen? Damit soll sich dieser Antrag beschäftigen. Und was auch immer da zustande kommt, wird interessant.
Definitiv. Ich finde übrigens die Zahl 10 Millionen Übernachtungen total witzig im Vergleich, wie viele Leute in Thüringen wohnen. Also 2,1 Millionen Menschen sind hier. Das 10 Millionen Übernachtungen annektiert uns quasi schon fast. Aber gut, kann nur alles besser werden. Dann der nächste Antrag. Da geht es um das gesellschaftliche Miteinander in Thüringen. Und zwar soll das gestärkt werden. Der Antrag hat auch den schönen Nebentitel: Den Beitrag von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement für 35 Jahre deutsche Einheit würdigen. Auch dieser Antrag ist von CDU, BSW und SPD. Und dieser Antrag befasst sich so generell mal mit dem Ehrenamt und fordert zum Beispiel einen regelmäßigen Bericht über das ehrenamtliche Engagement in Thüringen, den Einsatz auf Bundesebene, insbesondere gemeinsam auch mit anderen ostdeutschen Ländern für das Thema. Konkret wird hier die Einführung einer Ehrenamtspauschale genannt. Ich empfinde diesen Antrag ehrlich gesagt als etwas schwammig und auch wenn das total gut ist, sich für das Ehrenamt mehr einzusetzen, dieser Hinweis auf 35 Jahre deutsche Einheit lässt mich da etwas ratlos zurück. Angesprochen wird zwar im Antrag, dass die Engagementquote in Thüringen, der in Westdeutschland ähnlich ist, obwohl die finanziellen und personellen Ressourcen hier deutlich begrenzter sind. Aber jenseits dessen habe ich hier ehrlich gesagt keinen Anhaltspunkt gefunden, denn es geht jetzt nicht nur um Engagement bezüglich zum Beispiel Zusammenwachsen von Ost und West oder irgendwas mit Einheit. Ja, jedes Engagement bedeutet auch natürlich den Einsatz für Demokratie. Und dennoch weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das hier im Thema, im Titel bedeuten sollte. Wenn ihr was dazu wisst, schreibt uns das bitte, erklärt es uns. Das ist ja auch eine Lernveranstaltung. Na gut, Ehrenamt ist im Thüringer Landtag aber auch ein häufiges Thema. Angesprochen wird im Antrag auch das Thüringer Ehrenamtsgesetz, das 2024 noch unter Rot-Rot-Grün verabschiedet wurde. Und unter anderem nämlich ein Landesprogramm mit 15 Millionen Euro aufsetzte. Und zuletzt fordert der Antrag auch einen Sofortbericht der Landesregierung ein, also sprich, dass jemand aus der Landesregierung tatsächlich in dem Moment nach vorne geht und schon was dazu sagt. Den hat tatsächlich David Möller dann gehalten, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt. Der listete ein paar Initiativen auf, nannte einige Zahlen und weist dann darauf hin, dass das Ehrenamtsgesetz deutschlandweit einzigartig ist. Er lobte auch, dass das zeige, dass die Landesregierung mit der Förderrichtlinie also absolut richtig lag. Das hat mich ein bisschen verwundert, denn das Gesetz stammte ja von Rot-Rot-Grün und er ist Staatssekretär in der CDU-geführten Staatskanzlei. Aber wir wollen nicht kleinlich sein. Er weist auch spezifisch auf das digitale Antragsverfahren im Landesamt hin, das einfach und unkompliziert sein soll. Wir haben das jetzt nicht ausprobiert. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrungen damit gesammelt, kann da eine Bewertung zu abgeben. dann sagt gerne einfach Bescheid. Und dann hebt er noch die Thüringer Ehrenamtsstiftung hervor, die kleinere Projekte fördert und die mit dem Ehrenamtsgesetz jetzt auch institutionell gefördert wird. Alle Zahlen dazu kriegt ihr in der Rede. Wir verlinken euch das Video in den Shownotes. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Antrag. Und der hat auch wieder so einen tollen Titel, ne? Zum Entwurf der Europäischen Kommission für einen mehrjährigen Finanzrahmen 2028 bis 2034. Thüringer Interessen waren bewährte Grundsätze einer dezentralen EU-Regional- und Strukturpolitik erhalten.
Hört sich groß an, ne?
Hört sich verdammt groß an. Ganz ehrlich, die Titel sind manchmal auch wirklich das Beste an Anträgen. Das ist, halter Falter. Dieser Antrag kommt auch wieder von CDU, BSW und SPD. Was ist der Hintergrund? Europäische Kommission hat im Juli 25 einen Plan vorgestellt, in dem die Mitgliedstaaten der EU einen nationalen Plan jeweils aufstellen sollen, der Reformen und Investitionen nennt und der sich aber auf gemeinsame Prioritäten der EU fokussiert. Und diesem Landtagsantrag geht es nun vor allem um die EU-Fördermittel, die bislang in Teilen dezentral und orts- und regionsbezogen beantragt und bewilligt wurden. Man fürchtet hier jetzt, dass zu wenig auf die unterschiedlichen Regionen und deren Bedarfe innerhalb eines Mitgliedstaats geschaut wird, obwohl jetzt auch schon klar ist, dass diese regionalen Unterschiede eher wachsen als abgebaut werden. Insbesondere nennt der Antrag hier die Landwirtschaft. Denn nach aktuellen Planungen ist wohl ein Rückgang der Mittel vorgesehen. Jetzt macht aber natürlich ein Landtag nicht EU-Politik. Die Frage ist also, was kann dieser Antrag bewirken? Und deswegen geht es in diesem Antrag eigentlich vor allen Dingen darum, auf das Thema aufmerksam zu machen und die Landesregierung aufzufordern, dass sie sich auf Bundes- und Europaebene für den Erhalt der regional ausgerichteten Struktur einsetzen. Ist also eigentlich um drei Ecken ein Antrag, aber naja. Interessant ist hier übrigens, sie sagen tatsächlich am Ende, die Mittelverteilung soll bitte auch zusätzliche Verteilkriterien kriegen, sowie sozioökonomische Faktoren, demografische Herausforderungen und ein Klima- und Umweltbezug. Das ist insofern spannend, dass aktuell diese Fördermittel eigentlich nur nach Fläche vergeben werden und nicht nach anderen Kriterien. Also jetzt mal plakativ gesagt, je mehr Quadratmeter Acker der Betrieb hat, desto mehr Geld bekommen sie. Eine häufige Kritik daran ist deswegen, dass diese Fördermittel eher Großbauern noch reicher machen und kleinen landwirtschaftlichen Betrieben weniger nutzt. Die Europäische Kommission sagt selber, dass ihre Planung diese kleinen Betriebe mehr in den Fokus nimmt und fördert. Puh, ne? Wäre ja schön, wenn dem so ist, aber...
Der Link dazu ist in den Shownotes.
Genau.
Kommen wir damit zu einem Antrag über Kulturgut. Der Antrag heißt Willkommen zu Hause, vereinfachte Zulassungen für reimportierte Simson-Mopeds.
Oh ja, und das ist ein Antrag, da muss ich jetzt sagen, da wollen wir auch ein bisschen mehr Zeit investieren, weil ich als Wessi habe davon gehört und kenne Simsons aus Film und irgendwie jetzt aus der Presse, habe aber sonst echt keine Ahnung davon gehabt. Und von daher, hattest du eigentlich jemals eine Simson?
Ich nicht, aber meine Schwester und meine Nachbarin. Ich habe dann relativ spät eine 125er ETZ bekommen und habe dann eine ETZ 250 gefahren mit dem großen A1-Führerschein, aber auch nicht wirklich lange. Was lustig ist, vor ein paar Stunden sind wir noch rausgegangen, um was essen zu gehen und da knatterte es an uns vorbei und ich sag zu Julia, das, was du jetzt riechst, das ist 1:50, das ist Kulturgut. Und von daher, diese Kleinkrafträder von Simson erfreuen sich weiterhin wachsender Beliebtheit. Sie sind auf dem Land eine wunderbare Möglichkeit, Freiheit zu leben, also wenn man nicht auf den Bus angewiesen sein möchte.
Oder der Bus einfach nicht kommt.
Oder der Bus einfach nicht kommt und ausfällt. Und Motorrad fahren zu lernen, um beim Führerschein nicht ganz doof dazustehen.
Haben wir gehört, gerüchteweise.
Haben wir gehört, genau, gerüchteweise. Also es bezieht sich jetzt auf einen gemeinsamen Antrag von CDU, BSW und SPD und spricht sich für eine erleichterte Zulassung dieser reimportierten Kleinkrafträder der Marke Simson aus. Es gibt mittlerweile Reimporte aus dem vornehmlich osteuropäischen Ausland und das Problem ist, hier fehlen manchmal Papiere und die sind leicht verändert. Das Kraftfahrtbundesamt hat die Ausstellung von neuen Papieren dieser Reimporte mehr oder minder verweigert, da diese im ursprünglichen Auslieferungszustand von der allgemeinen Betriebserlaubnis abweichen, die in der DDR galt. Hier zum Beispiel zu nennen 60 km/h laut Schein, aber wir alle wissen, die fahren auch schneller. Ja, die Landesregierung prüft also, ob die Zulassungsbehörden angewiesen werden können, eine generelle Ausnahmeregelung zu erlassen. Des Weiteren soll sich auf Ebene der Fachministerkonferenz für ein bundeseinheitliches Vorgehen unter den Ländern für eine praktikable und unbürokratische Regelung bezüglich der Reimportfahrzeuge eingesetzt werden. Ich sag mal, ihr grüßt ihr Steuergeld. Wenn Sie nicht wissen, was damit passiert ist, wir versuchen den Reimport von Ostmotorrädern zu erleichtern.
Ich finde übrigens so großartig, dieses ein bundeseinheitliches Vorgehen unter den Ländern. Also, ich möchte es nicht runterreden, weil ich finde das auch ganz faszinierend mit diesen Simsons, aber es klingt so ein bisschen, als wäre die Erwartung, dass in jedem anderen Bundesland die Leute nur darauf gewartet haben, endlich mit einer Simson zu fahren. Und wie gesagt, ich bin dem in den letzten Wochen zum ersten Mal begegnet. Ich kannte das nicht. Also ich kenne Roller aus meiner Jugend, aber also nicht mal die Schwalbe, sondern nee, Roller.
Simson-Mopeds sind in der DDR das Kulturgut und die waren dann auch beliebt, auch im Westen. Ich habe beispielsweise jemanden in der Kaserne in Berchtesgaden gehabt, der hat seine Simson aus Triptis mit runter nach Berchtesgaden gebracht. Ist dann mit seiner Freundin damit zum nächstgelegenen Weiher gefahren zum Baden und schwupps stand der Landwirt da und hat gefragt, ob er die für 2.500 Euro abkaufen kann. So, oh das war so 2012. Die Dinger sind auch beliebt und begehrt im Westen drüben. Und wenn es nur die Ossis sind, die nach der Wende rübergezogen sind und sagen, oh, jetzt hätte ich gerne wieder eine, jetzt kann ich mir das leisten.
Alter Falter, alles klar, das war mir, also das wusste ich wirklich nicht, mir ist es wirklich noch gar nicht begegnet, aber spannend, dass das dann doch so ein großes Ding ist, auch jenseits von Thüringen, witzig. Aber nun, dann wird sich ja tatsächlich das bundeseinheitliche Vorgehen unter den Ländern schon fast wieder lohnen. Ich fand eben auch großartig in dem Antrag, da stand irgendwo ja auch nochmal drin was über Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn ich mich recht erinnere. Von wegen, weil das irgendwie Leichtkrafträder innerorts nur auf 45 gedeckelt sind, jetzt mal völlig egal, was sie tatsächlich fahren. Die Idee, dass ich das erhöhen könnte, ich möchte es nur am Rande mal erwähnen, wenn wir einfach innerorts auf 30 km/h beschränken, lösen wir das Problem auch, dass die unterschiedlich zu den anderen Kraftfahrzeugen fahren, aber das lasse ich jetzt einfach mal im Raum.
Ich glaube, das wollen wir gar nicht anstoßen.
Die Debatte lassen wir lieber, alles klar. Nee, aber ansonsten, ich habe so ein bisschen, wie gesagt, ich bin ja jetzt erst seit 2-3 Jahren hier. Mir ist die Simson jetzt auch vorher nicht groß begegnet. Im Landtag, wie gesagt, im Landtagswahlkampf kam das so ein bisschen auf, weil die rechtsextremistischen Parteien oder insbesondere eine rechtsextremistische Partei sich das sehr geschnappt hat und darüber gesprochen hat. Ist das also auch tatsächlich jetzt jenseits der Leute, die da immer noch hinten, also da nostalgisch dran hängen oder die einfach, ich sag jetzt mal, Motorenfreunde sind, also die sich für Motoren interessieren, ist das auch ein großes Ding immer gewesen in der breiten Gesellschaft oder war das jetzt eher so ein Nischending, das gerade wieder aufkommt?
Nein, das war in den ländlichen Regionen und im Osten war das die Möglichkeit, mobil zu bleiben. Es war der Freiheitsbegriff, der auch durch die Jugendkultur und aufkam. Und das hat sich durchweg gehalten. So, ich kenne mich noch selber zu Spätschulzeiten haben wir an den Simsons dran rumgebastelt und keine Simson läuft ohne zu basteln. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. So, ich habe einen Freund gehabt, wenn der bei mir war, habe ich dann, wenn ich den abends verabschiedet habe, habe ich dann immer so 10 Minuten gewartet, kommt er gleich wieder, ist wieder der Benzin, die Schlauchzuführung vom Tank zum Motor abgegangen oder so, ja, und wenn er nicht kam, dann war alles gut und ansonsten, wir standen häufiger da, weitere Kleinkrafträder, so, die sind dann immer mal gefunden worden, so, ja, genau, ihr habt die gefunden Und dann sind da Veränderungen vorgenommen worden, die gesetzlich fragwürdig waren und die höchstwahrscheinlich auch vom Erbauer der Erhaltensweise nicht wirklich förderlich waren. Also irgendwann, wenn man probiert, über einen 75 Kubikzentimeter Kolben in diesem Ding unterzubringen, wird's schwierig. Da muss man auch noch ein bisschen mehr machen, als nur diesen Kolben da einsetzen. Ja, von daher, da wird geschraubt, da wird geliebt, da wird mehr mit dem Ding gesprochen als mit der eigenen Partnerin. Das ist da, wo das Gefühl liegt und das möchte man bestätigt haben. Deswegen freuen wir uns auch darüber, dass wir zu Reimporten kommen.
Meinst du, das ist eigentlich ein, also ja, es wurde viel gebaut und dann wohl exportiert, aber also wie groß ist die Menge noch? Also auch der Reimporte, wie viele Leute betrifft das jetzt? Also ist es jetzt damit ein, okay, also wir können nicht sagen, da ist jetzt eine Schwemme von, also hier wird es gleich so richtig knattern die nächsten 2 Jahre, sondern ist einfach nur unklar und das regelt jetzt eigentlich ja nur ein paar Sachen, die für den Fall, dass jemand reimportiert.
Ich kann dir das nicht sagen. Dazu fehlen mir Zahlen und ja.
Auch natürlich vielleicht eine spannende Sache, dass das zum Beispiel nicht im Antrag erwähnt wird, wie viele Leute das betrifft. Also ob das ist, 10 Leute können sich jetzt eine reimportierte kaufen, weil sie sich das auch leisten können. Die sind ja auch nicht super billig. Hast du ja gerade auch gesagt, der Wert steigt eher, als dass er sinkt. Und ja, wäre mal spannend zu wissen, wie viele Leute betrifft das? Also wie viele Leute werden sich jetzt vielleicht eine kaufen, haben sich eine gekauft? Wie viele Leute können jetzt mehr knattern oder weniger? Also ist das eigentlich ein Antrag, der für Thüringen was bedeutet oder für, naja, 2 Menschen? Hm?
Da wird was für den Osten allgemein bedeuten.
So, da. Okay, ja, das wäre auch schon was. Das ist ja auch viel wert. Also muss man jetzt auch sagen. Okay, alles klar. Dann sind wir mit den Anträgen eigentlich durch. Ein kleiner Service-Hinweis, wer aufgepasst hat. Alle Anträge, die beschlossen waren, waren von CDU, BSW, SPD. Das ist auch die Regierung eigentlich, die Minderheitenregierung, die wir aktuell hier haben. Es gibt auch Anträge sowohl von der Linken wie auch von der AfD, die gestellt wurden. Die wurden abgelehnt oder in Ausschüsse verschoben. Ich möchte daran erinnern, warum dem so ist. Da geht es weniger darum, ob die gut oder schlecht sind, sondern, nun gut, die eine Seite ist natürlich, mit rechtsextremistischen Anträgen beschäftigt man sich eigentlich nicht. Mit Rechtsextremisten arbeitet man nicht zusammen. Aber die CDU hat ja auch den Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken. Dementsprechend ist das immer ein bisschen schwierig. Und dort zuzustimmen scheint manchmal auch etwas viel Überwindung zu kosten. Dementsprechend sind die Anträge, die beschlossen werden, eigentlich alle von der Regierungsfraktion. Aber ansonsten, was gab es sonst noch in diesen 3 Tagen Plenum? Es fanden Wahlen statt. Nee. Nicht die Wahlen für den Richter- und Staatsanwaltsausschuss. Das ist nämlich ein Chaos seinesgleichen. Wer hier mehr Hintergrund haben will, ich habe das Desaster in einer Folge der Landtagsrevue mal komplett aufgeschlüsselt in, ich glaube, 15 Minuten. Ich verlinke euch die Folge. Hier halten wir euch auch auf dem Laufenden, ob es jemals gelingt, jemanden zu wählen. Oder auch mal eine Info, wie gerade eigentlich RichterInnen auf Lebenszeit ernannt werden, sobald wir Infos dazu haben. Es gab aber dafür die Wahl der 4 weiteren Mitglieder der Kommission zur Überprüfung von Abgeordneten gemäß § 42i des Thüringer Abgeordnetengesetzes. Aber gewählt wurde niemand, hier kam nämlich die geforderte 2/3-Mehrheit nicht zustande. Mal wieder! Denn die AfD hat eine Sperrminorität. Das heißt, sie hat über 1/3 der Sitze im Landtag und kann damit alle Entscheidungen blockieren, die eine 2/3-Mehrheit benötigen. Was sie auch tut. Geklappt hat dafür die Entsendung eines Mitglieds des Landtags in den Kongress der Gemeinden und Regionen beim Europarat, kurz KGRE, für die 13. Mandatsperiode. Die braucht nämlich nur eine einfache Mehrheit. Gewählt wurde hier Frau Dorothea Marx von der SPD. Außerdem wurde ein Vertreter der AfD bei der Wahl der Vertrauensleute für die Ausschüsse für die Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei den Thüringer Verwaltungsgerichten und deren Vertreterinnen bzw. Vertreter gewählt. Das ist wie bei den Anträgen, ne? Ey, die Titel von diesen Tagesordnungspunkten. Nun ja. Jedenfalls wurde hier gewählt mit den Stimmen der AfD, CDU und dem BSW. Weiter gab es dann noch 2 Einsprüche gegen einen Ordnungsruf. Bei beiden ging es um dieselbe Person. Der Landtag hat aber beide Einsprüche abgelehnt. Somit gelten sie. Und dann gab es nicht eine, nicht zwei, nicht drei,
sondern gleich 5 aktuelle Stunden.
Der Wahnsinn, oder? Normalerweise würden wir euch einen kurzen Überblick über die Debatte einer aktuellen Stunde geben. Aber ganz ehrlich, 5 Debatten sprengen den Rahmen. Daher verlinken wir euch nur das Video in den Shownotes mit Zeitangaben, wann die jeweils stattfanden. Und ihr macht euch einfach ein eigenes Bild. Die Themen dabei waren: Die Linke wollte eine aktuelle Stunde zu Deindustrialisierung stoppen, Arbeitsplätze und Industriestandorte in Thüringen retten, die CDU zu Altersgrenze für soziale Medien, im Spannungsfeld zwischen Kinderschutz und digitaler Teilhabe, die AfD zu 10 Jahren offene Grenze, 10 Jahre Krise in Thüringen, die SPD zu gute Arbeit, gute Löhne, wachsende Lohnlücke in Thüringen schließen und das BSW zu Stabsübung zur zivil-militärischen Zusammenarbeit im Landkreis Eichsfeld. Was bedeutet das für Thüringen? Und damit haben wir es eigentlich schon. Das war die erste Folge der Thüringen-Revue. Wir ruckeln uns noch zurecht und gucken mal, wo die Reise genau hingeht mit diesem Podcast. Lasst uns also gerne ein Feedback da, hier auf Social Media. Schreibt uns eine Mail oder sagt es uns einfach ins Gesicht, wenn ihr uns persönlich kennt. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr zugehört habt. Für uns war es ein Riesenspaß, die Sendung vorzubereiten und vor allen Dingen uns gegenseitig ein "Das glaubst du nicht" an den Kopf zu werfen. Für uns hat es sich also ohnehin schon gelohnt. Daher jetzt adieu und tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sehr geehrte Abgeordnete, mit Blick auf die Uhr und unserem Anspruch, nach 18 Uhr keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr aufzurufen, würde ich an dieser Stelle die Sitzung beenden wollen. Die nächsten planmäßigen Plenarsitzungen finden am 29. und 30. Oktober statt. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Kindertag. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.
Free audio post-production by Alphonic.com.